heute eine fixe Anmoderation, weil ich habe es gerade zum Ende der Folge schon gesagt, ich muss gleich weiter ins Meeting, aber es war eine wilde Woche. Wir haben uns fast verquatscht, aber eigentlich fand ich unsere Themenlage gut.
Noch verquatscht ist das falsche Wort. Wir haben so ein bisschen über die Leichtathletik in der Uni gesprochen, haben dann hinten raus natürlich dann auch noch LeBron James gewürdigt. Es wurde ein bisschen Fußball gemacht, wir haben uns wieder in Richtung Nationalmannschaft orientiert. Runde Episode. Und rein theoretisch hätten wir mehr Zeitdruck gehabt, aber ich finde, am Ende sind es trotzdem die 60 Minuten geworden und sind gute 60 Minuten geworden.
Ja, so sieht's aus. Und entsprechend würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Was war das für ein Block? Monsterblock und Touchdown für New England!
Hey, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein, noch ein, noch ein, yes. Noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use it, Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig!
Mittwoch 12.56, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwärbelten Kölsch mit dem Dichter und Denker und Lyriker Ben Kunkel, der gerade, ja. Wen hast du gerade zitiert?
Das Leben und Tod des Kenny G. Also,
so nämlich.
Das habe ich mir tatsächlich abgeschaut von meinem anderen Podcast-Partner Felix, der irgendwann mal auf unser Synchro, wenn wir dann halt starten, die Podcast-Aufnahme aufzunehmen, einfach mal angefangen hat, halt das Leben und Tod des Kenneth Glöckler, Alter, runter zu rappen. Und das hat sich eingebrannt, ich bin ehrlich.
Was macht Bushido eigentlich gerade? Von dem habe ich lange nichts mehr gehört.
Ich weiß es auch nicht, aber tendenziell auch ein Mensch, der mein Leben nicht bereichert oder verarmt in dem Moment, in dem er nicht da ist.
Ja gut, ist auch was dran. Wie geht's dir?
Ja, es wird, würde ich gerade sagen. Also es geht mir eigentlich gut, aber es ist wahnsinnig viel zu tun. Also im Moment bin ich ja vor der Kamera mit der Virtual Bundesliga viel unterwegs und dazu kommt ja aber auch noch der ganze andere Kram, der ansteht. Ich schreibe ja weiterhin Bachelorarbeit, da ist Abgabe in weniger als einem Monat. Dann habe ich jetzt eine Zusage für eine Wohnung in Düsseldorf bekommen und entsprechend, ja, es ist gerade einfach viel, aber viel davon ist ja auch positiv.
Wie lange hast du jetzt gebraucht bei deiner Wohnung? Weil, also zumindest das, was ich mitbekommen habe, ist das jetzt ja schon relativ flott gegangen.
Ja, ja, total. Und es war auch eine relativ wenig intensive Suche, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich habe ein paar Wohnungen angeschrieben. Bei der ersten, bei der ich zur Wohnungsbesichtigung war, die hat mich nicht umgehauen. Und da bin ich auch ehrlich, bin ich nach wie vor überzeugt, dass das Scam war. Also die haben mir da eine 52 Quadratmeter Wohnung verkaufen wollen, die aber gefühlt nicht größer war als mein 26 Quadratmeter Apartment, in dem ich als erstes alleine gewohnt habe. Nee, und für die habe ich mich dann nicht entschieden. Aber die jetzt sieht ganz cool aus. 63 Quadratmeter ist relativ zentral gelegen, aber trotzdem ruhig. Von daher kann man sich nicht drüber beschweren. Und dann bin ich bald Düsseldorfer.
Nehmen wir mit. Aus Köln nach Düsseldorf. Macht man eigentlich nicht, oder?
Nee, macht man schon auch nicht. Und jeder, der Montag Darts geguckt hat, der weiß, das macht mich ziemlich traurig auch. Aber so ist halt das Leben, ne? So verschieben sich dann irgendwann die Fokusse.
Was war los am Montag? Also heute Darts-Tag ein bisschen kürzer, weil...
Ja, ja.
Also für dich war es jetzt nicht so ein erfolgreicher Montag. Mir hat aber deine Herangehensweise auch wirklich nicht gefallen, weil du bist da aufgetreten von wegen, ja gut, ich spiele gegen Arne und hab eigentlich so gar nichts zu gewinnen. Das hat mir ein bisschen, wo war das Feuer? Das Feuer hat nicht gebrannt. Das Feuer ist vor allem auch nicht mal entfacht mit deinen 1,50 Euro Teddy-Plastik, was war das?
So teuer wahnsinnig. So teuer wahnsinnig, ja, also Montag können wir abhaken, sind wir ehrlich. Ich bin auch ehrlich, es war ein bewusstes Understatement, weil ich schon natürlich auch gehofft habe, ich kann dann ein Leck gewinnen und dann im Zweifel damit auch das Spiel rumreißen. Und gerade als es dann Richtung Leck Nummer 2, Leck Nummer 3 ging, war es ja auch durchaus mal so, dass ich zumindest Leck Darts hatte, aber ich treffe meine Doppel halt nicht so und dann hast du gegen Arne relativ schnell keine Chance.
Du hast auch einfach nicht gut gespielt. Also, ich sage mal so,
2-3 war okay.
Ja, bei mir war das alles zu gut. Ich habe heute eh keine Chance und werfe da einfach meine Darts aufs Board und habe eigentlich selber auch nie wirklich dran geglaubt. Jetzt auch mal wirklich Tacheles hier reden, Bank. Das war nichts am Montag. Das war
nee,
nichts.
Auch
damit
nicht.
Wird's auch nicht weit gehen.
Nee, das stimmt. Und der Kopf war einfach woanders. Weil, also ja. Ich hatte Montag 17.45 Uhr, da dann halt dieses Kennenlernen mit den potenziell neuen Vermietern. Und Vorher musste ich für meinen ERF-Podcast da Sachen schneiden und dann andere Dinge noch erledigen. So, ich hatte überhaupt keine Zeit, mich auf Darts zu fokussieren. Und wenn der Fokus halt woanders ist, dann wirst du halt auch ins Kreuz gefickt. Aber Montag wird das auf jeden Fall anders. Und da verspreche ich, gelobe ich Besserung. Ich gelobe auch mehr Feuerwerk beim Einlauf. Auf den Einlauf könnt ihr euch wieder wirklich freuen. Also da habe ich mir tatsächlich auch jetzt wieder was überlegt. Es wird mehr als, es war tatsächlich von Teddy, ich wollte es on Stream nicht sagen, aber es waren 1 Euro Wunderkerze von Teddy, die sich einfach nicht haben
entzünden lassen. Wollte gerade sagen, die am hinten raus dann nicht mal gebrannt haben.
Ja. Irgendwann sind sie dann tatsächlich noch, empor geglüht, aber auch das hat für mehr Memes gesorgt als für Feuerwerk. Aber ist auch okay, gehört dazu. Deswegen war es ein Montag dann doch zum Vergessen. Aber es ging ja schon damit los, dass ich mir Feuerwerk dann in 180 kaufen wollte, aber sie nur 0, 3, 5 und 9 da hatten. Und ich mir dachte, Bull ist auch cool.
Nur auf Bullseye.
Habe ich mir die 50 geschnappt, bin aber nicht einmal auf Bull gegangen. Von daher, war das nix. Aber jetzt hat Arne keine Angst mehr vor mir im Finale.
Gut, davon bist du mittlerweile auch sehr, sehr weit entfernt. Aber das Darts-Thema ist geil. Ich habe mir den gesamten Montag, glaube ich, reingezogen, weil ich Montag nichts anderes zu pimmeln hatte und am Montagabend dann quasi auch einfach nur auf der Couch gemacht habe und dann, glaube ich, auch um 10 schlafen gegangen bin.
Weil es aber auch guter Content ist.
Sehr, sehr guter Content. Der Content wird jetzt immer nur noch besser, weil mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, noch 2 Spieltage entfernt dann auch von den Pre-Playoffs. Und gerade, also, ich liebe diese Abstiegsregelung, auch wenn sie Dirk wahrscheinlich so, also irgendwann mal live erfunden hat, auch wenn er es hinten raus jetzt sagt, dass das schon länger in seinem Kopf war.
Ja.
Es bringt einfach so viel neuen Wind in diese Liga rein, weil es dann jetzt auch untenrum richtig, richtig spannend wird. Jona hat fast geheult, nachdem er gewonnen hat. So 1, 2 kleine Freudentränen, weil es halt für den auch ein unfassbarer, wichtiger Erfolg war. Und oben wird es auch nochmal heiß. Also wenn ihr bis jetzt montags noch nicht dabei wart, dann gibt's nächsten Montag wirklich keine Ausrede, weil ja, es geht ums Ganze.
Ja, also du hast es schon gesagt, vorletzter Spieltag steht an, der Regular Season, danach geht's rein in Lost Playoffs und danach Halbfinale, Finale, also es geht in die absolut heiße Phase und ich habe heute Morgen auch schon wieder 45 Minuten am Brett gestanden und trainiert, also ich weiß, ich sollte Bachelorarbeit schreiben, aber das habe ich gestern Nacht bis um 3 getan und dann soll das auch okay sein, also heute Abend wird dann wieder Bachelorarbeit mal locht und heute Morgen war dann ein bisschen Darts und Laufen gehen und so eine Scheiße dran.
Das muss man auch mal machen. Ey, wenn du gerade Laufen gehen sagst, ich hatte es eigentlich gar nicht auf dem Plan, dass das heute Thema wird, gehst du hier also so joggen?
Heute Morgen war ich joggen.
Bist du guter Jogger? Weil, also die Frage ist, bei mir steht jetzt Jogging im Uniplan für den Sommer. Ich habe meine letzte Prüfung und die nennt sich Leichtathletik und mir graust davor. Musstest du das auch machen? Also hattest du die Leichtathletikprüfung oder bist du drum rumgekommen?
Nee, wir hatten auch Leichtathletikprüfung separat nochmal dann tatsächlich auch Ausdauer. Also wir hatten einen Ausdauerkurs und einen Leichtathletikkurs und unser Ausdauerkurs hat vorgesehen, dass wir innerhalb von 50 Minuten einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren und bei Leichtathletik durften wir uns dann aus X-Disziplinen 2 aussuchen, in denen wir geprüft werden. Ich sage mal so, ich bin jetzt gerade nicht zwingend ein Leichtathlet, deswegen war das tatsächlich meine schlechteste Note im Studium, die Leichtathletikprüfung. War eine 3-3, so, ich kann mich nicht beschweren, alles in Ordnung, aber ja, schon. Nein, so schlimm ist auch nicht. Aber ja, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert beim dann am Ende Hochsprung und Kugelstoßen, glaube ich, waren meine 2 Disziplinen. Ich war in beiden scheiße.
Naja, ich komme nicht ganz drum rum. Und ich schieb diese Prüfung mittlerweile jetzt auch, glaube ich, seit 4, 5 Semestern. Also es gab wirklich mal 2 Sommer, wo es dann einfach nicht ging. Aber ich sag mir dann immer, gut, ich muss mich jetzt halt wirklich mal drauf vorbereiten. Und diesmal bin ich jetzt, ich meine, jetzt ist März, die Prüfung wird dann irgendwann Ende Juli sein. Und ich war das erste Mal laufen, weil diese Tabellen, und wir dürfen es uns nicht ganz so aussuchen. Also wir müssen 2-mal Laufdisziplinen machen, 1-mal Sprung, 1-mal Werfen und Hürden ist auch noch Pflicht. Und jetzt rein theoretisch, ich war in der Schule immer ganz okay, was diese Langstreckenläufe angeht. Cooper-Test musstest du sicherlich auch immer mal laufen, ne?
Ja.
Oder sagt dir zumindest was. Cooper-Test, 3 Kilometer laufen, in 12 Minuten bekommst du eine 1 in der Schule. Diese Uni-Tabellen sind so geisterkrank. Um überhaupt mal auf die Tabelle zu kommen, musst du diese 3 Kilometer in 11 Minuten 56 laufen. Ja. Also im Abi würdest du dafür eine 1 bekommen, also 14 Punkte. Ich glaube, für eine 15 Punkte musst du ein bisschen schneller laufen. Und in der Uni musst du schneller laufen, um überhaupt mal auf der Notentabelle anzukommen. Ich glaube, für die 1 in der Uni musst du irgendwie 9 Minuten 28. Das ist, Alter, also das sind krank. Zeiten, da kannst du, rechne das mal auf einen Kilometer. Und ich war jetzt das erste Mal so ein bisschen einfach mal nur gar nicht auf die 3 Kilometer laufen, sondern einfach mal nur eine halbe Stunde am Stück laufen. Meine Fresse, war ich durch danach. Ich hatte, und das ist nicht gelogen, 3 Tage Muskelkater und dachte eigentlich immer noch so im Hinterkopf, aber gut, wann war ich das letzte Mal joggen? Ist eine Ewigkeit her. Aber halt so dieses, gut, du hast früher lange Fußball gespielt und da auch immer eigentlich eher die Pferdelunge gewesen. Aber da ist wirklich gar nichts mehr übrig geblieben. Deswegen, das wären jetzt 3 lustige Monate, um da irgendwie so Muscle Memory zurückzuholen.
Vor allem, du bist ja tendenziell auch jemand, der von seiner Körperform tendenziell eher Läufer wäre, als Kraftpaket, ohne dir da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber das ist ja einfach, du hast sehr, sehr lange Extremitäten und tendenziell auch eher mal langgezogene Muskeln. Ist für einen Läufer ja jetzt gar nicht so verkehrt, aber klar, also sich da das erste Mal wieder zu aktivieren, ist halt schon auch wirklich heftig scheiße. Ich war, glaube ich, vor 2 Wochen das erste Mal seit September wieder joggen. So, ich habe das wieder ein bisschen für mich entdeckt, weil ich gerade Pumpen einfach in meinen Zeitplan nicht reinkriege. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn man
das,
einmal...
Da geht es nämlich schon mal weiter, weil ich will jetzt ja meinen, in Anführungszeichen, Kraftsport nicht komplett rauslassen und das dann alles unter einen Hut zu bringen. Also es lohnt ja auch nicht, wenn du jetzt irgendwie einmal alle 2 Wochen laufen gehst, dann kannst du es auch lassen. Quasi, wenn du jetzt da wirklich mal, also auf Zeit gehen willst. Aber ich probiere schon auch immer dann mein Krafttraining so zumindest mal 3-mal die Woche durchzubringen und dann hat so eine Woche 7 Tage. Davon bin ich noch 2,5 Tage in Düsseldorf. Mir geht so ein bisschen die Zeit aus, was das angeht. Und ich sag mal so, im Sommer wird's nicht besser.
Ja, 100%. Also mir geht's da durchaus ähnlich, dass ich gerade für Krafttraining einfach keine Zeit habe. Und da ist dann halt das Problem, dass wenn du dann Sport machen willst und dann aber zum Pumpen willst, da musst du schon 2 Stunden einplanen. Ne? Also wenn du eine Stunde auf der Fläche verbringen willst, dann umziehen, duschen, hinfahren, zurückfahren. Also da sind halt 2 Stunden schnell auch mal weg. Und 2 Stunden ist schon eine ganze Menge Zeit. Vor allem, wenn es dann darum geht, dass ich gerade die Zeit eigentlich für Bachelorarbeit brauchen würde. Und eine halbe Stunde laufen gehen bedeutet halt tatsächlich auch 40 Minuten eingespannt sein. Also Schuhe anziehen, loslaufen, kannst du es ja so timen, dass du nach einer halben Stunde wieder vor der Haustür bist, gehst du kurz duschen und danach bist du wieder ready. Also das ist halt schon ein Unterschied. Und deswegen habe ich mich dann vor 2 Wochen dann auch mal wieder dazu entschieden, meine Laufschuhe zu schnüren. Ich würde mir ein ehrliches Okay geben. Also ich bin immer in Ordnung, was Ausdauer angeht. Ich würde mir auch jederzeit zutrauen, 7, 8, 9, 10 Kilometer über einen 5,30er-Schnitt
zu
laufen.
Dafür bist du, das also ist, das ist mehr als okay. Da bist du oberer, sehr, sehr oberer Durchschnitt.
Oh, weiß ich nicht. Also oberer Durchschnitt vielleicht, aber das ist in meinen Augen halt okay. Weil, also man muss dazu ja auch sagen, ich habe ja Sport studiert und da dürfte man dann eigentlich auch schon mehr erwarten als oberer Durchschnitt zu sein, was Ausdauerthemen anbelangt. Aber Alkohol schmeckt auch schon ganz schön gut. Und deswegen, also ich werde in meinem Leben kein Ausdauersportler mehr. Habe jetzt heute Morgen, glaube ich, 5 Kilometer in einem Fünferschnitt abgerissen, so. Ist in Ordnung, aber Spaß machen tut das nicht.
Ja, ich fühle mich gerade in die Leute rein. Es gibt ja auch Leute, die anscheinend Podcasts beim Joggen hören. Also wie viele uns jetzt quasi beim Joggen gerade auf den Ohren haben und wir reden so über 5er, 5,30er Schnitte und die sind wahrscheinlich so in einer ganz anderen Sphäre und lachen uns quasi so innerlich gerade aus.
Ja, also ich glaube, da gibt's genau 2 Extreme, weil diejenigen, die so unsere Pace laufen, glaube ich nicht, dass die jetzt irgendwie uns dann auf dem Ohr haben. Da gibt's dann entweder diejenigen, die ganz entspannt joggen gehen und dann so bei einem 27er-Schnitt unterwegs sind und sich denken, ihr dummen Pisser, die sagen, ihr 5 Minuten werden ultra langsam. Und dann gibt's halt diejenigen, die tatsächlich dann die 14 Punkte auch bei dir in der Uni erreichen würden, die dann denken, mein Gott, was sind das für Lurche.
Ja. Bist du jemand, letztes Jogging-Thema, hörst du Musik nebenher oder bist du der quasi leise joggt? Weil ich bin letzteres. Ich hatte das mal, vor allem ich hab's jetzt auch, also gab auch eine Zeit lang, wo ich im Winter relativ häufig dann auch, geskatet bin, Langlauf-Ski gefahren hab und ich da immer quasi Kopfhörer drin hatte und mir wirklich nach einer Stunde oder so dann so heftig die Ohren wehgetan haben, weil es dann einfach, also ich krieg das nicht hin, dieses, in Anführungszeichen, also Ausdauer-Extremsport, dass du wirklich angestrengt bist einfach. Und dann gleichzeitig irgendwie Kopfhörer drin haben, das macht bei mir sofort, tut mir sofort der ganze Kopf weh. Deswegen, also ich kann quasi gar nicht mit Musik joggen gehen.
Bei mir liegt's einfach daran, dass ich nicht das richtige Equipment dafür habe. Also ich habe nur Over-Ear-Kopfhörer und Over-Ear-Kopfhörer beim Joggen sind's nicht, weil die rutschen viel zu sehr und dann haben die halt auch Active Noise Cancelling, dass du dann aber auch die ganze Zeit irgendeinen Bumm auf dem Ohr hast, wenn der dann versucht, deinen Joggschritt zu neutralisieren und nee, das ist es nicht. Und nur fürs Joggen gehen, mir jetzt neue Kopfhörer zu kaufen, dafür bin ich ehrlich, ist es dann in 4 Wochen wahrscheinlich auch einfach wieder vorbei mit meiner Laufmotivation. Deswegen lohnt das auch einfach nicht. Sonst würde ich vermutlich Musik hören. Hätte aber auch keine Ahnung, was ich hören sollte. So, da musste der ja wahrscheinlich irgendwas holen, was so 130, 140 Beats per Minute hat. Da müsste ich mir erstmal wieder eine Playlist basteln. Ja, gut, aber 130, 140 ist ja schon noch okay. Das ist ja jetzt noch nicht Techno-Style. Aber ja, geht schon, aber ich hab's auch nie gemacht und brauch's auch einfach nicht. Also ich schweife dann gerne lieber mit meinen Gedanken irgendwo hin und konzentriere mich aufs Atmen. Und dann bin ich auch schon gut beschäftigt.
Das ist bei mir auch, Alter. Einfach nur mal auf die Atmung konzentrieren und mehr. Also ich habe dann auch keine Kapazitäten mehr über mir dann irgendwie quasi. Deswegen, also Podcast finde ich noch wilder. Und auch beim Kraftsport oder so Podcast zu hören, verstehe ich. Also kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ja.
Also entweder ist da auch Ruhe oder halt ganz normal Mucke nebenher laufen. Aber es gibt wirklich viele, weil wir das ja auch, also ich habe es zumindest jetzt im Sommer immer häufig gespiegelt bekommen, wenn wir dann mal auch Hörer und Hörerinnen getroffen haben. Es kam schon oft, ja, ihr seid dann halt meine Begleitung beim Sport. Und ich dann auch immer so häufig die Gegenfrage gestellt, ja, ich kann mir das null vorstellen, Podcast beim Sport zu hören.
Ja, es ist ja auch wirklich nicht pushend oder sowas, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir, okay, weißt du was? Der hier ist jetzt für die ganzen Podcast-Hörer. Komm, Junge, zieh! Einen noch! Komm! Durch jetzt! Hast du! Ah, sehr gut! Letzte Rap geschafft! Ja, aber also, das kriegst du bei einem Podcast auch nicht. Also, das ist doch nicht das, was du brauchst. Die Mucke, die kann dich ja eventuell sogar noch pushen. Da gibt's ja auch Untersuchungen dazu, was äußere Einflüsse dann auch mit dem Krafttraining machen. Und das hat dann schon auch Effekte. Also, das kann dann nochmal Kräfte freisetzen. Aber dann halt so zwei Dullis auf dem Ohr haben, die über Formel 1 reden und offensichtlich keine Ahnung davon haben, weiß ich jetzt nicht, ob das meine Sportbegleitung wäre. Aber Kuss geht raus, dass es eure ist.
Ja, richtig, richtig so. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen über Sport reden. Mit was willst du anfangen? Und komm jetzt nicht mit Formel 1.
Ich wollte gerade sagen, du fängst jetzt an, über Sport reden zu wollen, nachdem ich gerade das Wort Formel 1 gedroppt habe. Aber ich glaube, wir können uns mit hochkarätigerem Sport in Deutschland befassen. Und den hast du am Wochenende kommentieren dürfen.
Ah, da willst du hin. Okay, ja, finde ich auch gut, dass wir das einmal wegnehmen. Ja, DVV-Pokalfinale in Mannheim. Das war wieder, und jetzt aus sportlicher Sicht kann man drauf gucken, es war, glaube ich, eines der schnelleren Finals. Also 2x3-0, sowohl das Damen- als auch das Herrenspiel war sehr deutlich leider. Und trotzdem war es für mich, und ich habe echt viele Nachrichten bekommen und habe das dann auch abends so, weil ich quasi abends dann relativ spät auch aus Mannheim nach Hause gefahren bin, weil wir direkt im Anschluss noch unser Overload-Magazin aufgenommen haben. Das war schon huge. Also ich habe dann so ein bisschen natürlich gehst du so durch, was hast du sonst noch schon alles gemacht, aber diese volle SAP-Arena, Mann, so eine Halle macht einfach so heftig Eindruck. Und da dann einfach dieses maximale Privileg genießen zu dürfen, zwei der... Was kommt im Volleyball noch? Ja, natürlich, es gibt irgendwie so ein Finalspiel, Spiel 5 oder Olympia oder Weltmeisterschaft, aber das war's dann auch einfach. Und dieses DVV-Pokalfinale, das ist schon eines der größeren Sportveranstaltungen in Deutschland. Und das kommentieren zu dürfen, ist einfach ein maximaler Meilenstein für mich gewesen. Und das ist mir auch relativ schnell dann auch bewusst geworden. Und deswegen, ich hab's einfach nur genossen.
Ja, 100%. Also generell, Pokalfinale ist halt auch einfach... was unfassbar geil ist, ne? Hat halt immer wieder was Besonderes und das ist immer wieder auch was ganz, ganz Eigenes für sich. Und ich bin ehrlich, ich hab's wenig bis gar nicht verfolgt. Mal auf meine For You-Page ist dann halt ein bisschen was eingespielt worden. Über ein Statement beziehungsweise über einen Fakt war ich dann doch ein bisschen überrascht. Zum ersten Mal gelingt es den BR-Volleys, tatsächlich den Pokal verteidigen konnten.
Das ist auch wirklich komisch. Und weil der Fakt wurde dann auch relativ natürlich von den Medien hochgehabt. Und ich glaube, Annette hat die Frage auch irgendwie so 3, 4, 5 Spieler dann auch gestellt, die, weil man es ja eigentlich nicht glaubt, weil Berlin ist so ein bisschen das Maß der Dinge und dass die dann wirklich das erste Mal das schaffen. Wobei im Pokal waren halt auch immer die letzten Jahre, dass da dann immer mal wieder kurz was schiefgegangen ist bei Berlin. Aber dieses Jahr war, hat das ist nicht schief gegangen. Der dritte Satz war geil, da war Herrsching dann auch so ein bisschen, ja, so jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren und haben dann befreit aufgespielt. Es gab dann diese eine Phase und das war auch, ich habe mir das Spiel relativ konstant auch nochmal ganz natürlich im Real Life angeguckt, auch einfach um so ein bisschen, also selber drauf zu gucken, wie es ich gemacht habe, wie es Yannick drauf gemacht hat. Aber diese Phase auch nochmal im Nachhinein hat schon, das war der Highlight. Also glaube ich so diese 10 Minuten, wo Herrsching mitspielen konnte, wo Herrsching auch besser war und du so gedacht hast, Mann, kriegen wir jetzt hier wirklich diesen Shift und dann geht's vielleicht in den vierten Satz und fängt Berlin nochmal an zu wackeln. Das wäre der perfekte Sonntag gewesen, wenn das wirklich nochmal passiert wäre. Aber auch so, mein Gott, Berlin war sehr, sehr gut, Stuttgart war sehr, sehr gut und dann haben am Ende auch die beiden richtigen Mannschaften gewonnen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Und waren Martin und Yannick auch sehr, sehr gut?
Ich finde, wir haben es wirklich, wirklich okay gemacht. Also ich bin da, glaube ich, auch immer sehr, 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 sehr selbstkritisch mit mir selbst. Mhm. und gehe dann schon so ein, zwei Phasen durch, wo ich denke, ja, okay, da hätte vielleicht das besser gepasst oder da hätten vielleicht die Emotionen besser gepasst. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir dieses Finale angucke und sage, gut, ich würde es jetzt im nächsten Mal komplett anders machen. Und ich glaube auch so die Rückmeldung, die man jetzt von vielen Seiten bekommen hat, hat man sich das schon anhören können, ja.
Ja, das ist doch auf jeden Fall gut. Also glaube ich auch, dass ihr da einen sehr soliden Job dann schlussendlich gemacht habt, ohne dass ich es jetzt aktiv verfolgt habe oder gar mit meiner Volleyball-Expertise beurteilen könnte. Aber mein Gott, ich finde es auch genau richtig, dass man dann da selbst nochmal durchgeht und das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern ist ja eher mal das Gegenteil, dass man dann sich selbst da fact-checkt und selbst auch mal guckt, okay, wo kann ich es dann noch besser machen, weil immer wenn ich mir dann Sachen von mir angucke, fallen mir auch direkt ein paar Dinge auf, wo ich mir denke, oh, okay, krass, da hast du einfach noch Potenzial, was du ausschöpfen kannst. Also
ja, vor allem Dinge, die du ja im Live nicht. Auch, also du nimmst die Dinge im Live nicht so wahr. Natürlich hast du auch im Live ja. Vielleicht mal kurz so einen Moment, wo du dachtest, ah, okay, jetzt wäre irgendwie der Fact gut gewesen, aber das weiß ich jetzt eben gerade nicht. Aber im Nachhinein guckst du da schon noch mal anders drauf und bewertest Situationen dann auch einfach anders. Aber das gehört wirklich einfach dazu. Wenn du jetzt irgendwie in diesem Job Fuß fassen willst, dann gehört es dazu, finde ich, dich selber hören zu können und dich selber dann auch irgendwie gut und gerne einschätzen zu können. Und sich dann aber auch Feedback von anderen einzuholen, wie die das fanden, weil meistens hören die und sehen die dann doch nochmal Dinge, die man selber vielleicht auch nicht wahrnimmt.
Ja, nee, ist ja auch genau richtig. Und du sagst, okay, das willst du dir angucken, das willst du nochmal besser machen. LeBron James hingegen sagt, wenn er seinem 18-jährigen Ich begegnen würde, dann wird er ihm auf gar keinen Fall sagen, mach das und das anders, sondern just do yourself und stay true to yourself, weil es ihn genau dahin gebracht hat, dass der Mann 40.000 Punkte geknackt hat in der NBA. Ist der nächste Meilenstein.
Das ist so crazy. Und ich habe so viele Statistiken wieder dazu gesehen. Was ich, glaube ich, am krassesten finde, ist, dass er es wirklich schafft, dieses Ding konstant zu scoren. Ich glaube, er hat für die ersten 10.000 Punkte also quasi
genauso
auch
viele
so,
Spiele
also
gebraucht.
Er hat wirklich quasi genauso viele Spiele gebraucht wie für die Punkte 30.000 bis 40.000.
Ja.
Und der Typ ist, also wenn du einfach mal nur seine Zahlen anguckst, seine Three-Point-Percentage, seine Field-Goal-Percentage, der ist immer noch genauso gut wie zu seinen Prime-Jahren. Und das ist nicht irgendwie überformuliert, sondern der ist wirklich noch immer genauso gut. Und das ist so heftig. Das ist also, natürlich, er wird dann immer schnell mit Brady oder so verglichen, der auch im Alter noch sehr, sehr gut war. Ich finde es bei LeBron trotzdem fast noch ein bisschen, er sieht noch athletischer aus, es sieht noch spektakulärer aus. Und der ist, also er kann einfach immer noch mithalten, ist Nacht für Nacht in der Lage, Spiele zu gewinnen mit einem Lakers-Team, das jetzt weit davon entfernt ist, das Beste in der Liga zu sein. Und der macht ja einfach noch weiter. Also, wo soll das denn aufhören? Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt, also 50.000 wird er nicht mehr schaffen, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, aber trotzdem so 45.000, who knows?
Ja, und also das Ding ist ja, wir wissen ja genau, wie viele Spiele er brauchen würde, um auf die 50.000 zu kommen, nämlich genau 368, weil das ist halt diese Anzahl an Spielen, die er für die ersten 10.000 gebraucht hat, dann ging es für Punkte 10 bis 20.000 ein bisschen schneller, da hat er 358 Spiele gebraucht, also 10 Spiele weniger für 10.000 Punkte und Punkte 20k bis 30k hat er, glaube ich, 15 Spiele mehr gebraucht, also da war er dann bei 383, also wirklich in einem Formtief gewesen über Jahre hinweg, der Mann. Es gab dann auch so einen Graphen, der halt mal dargestellt hat, okay, wann hat LeBron James dann auch diese Meilensteine erreicht? Und es ist halt einfach eine Linie. Also es ist wirklich eine Linie, zeigt halt auch, dass der wirklich gut auf sich aufgepasst hat. So, da war keine längere Verletzung, wo er dann mal nicht gescored hat und sein Scoring da abgeflacht ist. Dass er nie herausgestochen ist, aber das halt auch einfach, weil er auf einem konstant perfekten Niveau gespielt hat und es halt einfach nicht höher ging. Das hat ihm dann dazu gebracht, dass er mit 39 Jahren jetzt diese Marke knackt, die Kareem Abdul-Jabbar dann schlussendlich mit 42 aufgestellt hatte. Aber das waren ja noch 2000 Punkte weniger. Das war ja irgendwie im 38.000 irgendwas Bereich. Also es ist noch kein Ende in Sicht und das ist ein gutes Zeichen.
Ja, und vor allem, also wir werden es wahrscheinlich ja nicht mehr erleben, dass dieser Rekord geknackt wird, weil auch das habe ich natürlich jetzt gehofft gesehen.
Achso, ich dachte, dass LeBron James aufhört.
Ja, das werden hoffen, das werden wir auf jeden Fall noch erleben, aber dass der Rekord nochmal geknackt wird, weil er lag ja lange bei Will Chamberlain, dann eben lange bei Kareem und dann kam LeBron, aber es waren immer so, glaube ich, so 30 Jahre, jetzt nagelt mich nicht genau auf die Zahl fest, aber so Minimum drei Dekaden quasi dazwischen.
Ja.
Und ich finde es ganz spannend, wenn man jetzt mal diese Zahl von LeBron nimmt und sie dann so ein bisschen auf die besten Scorer der Liga packt. Ein Kevin Durant müsste jetzt, glaube ich, für die nächsten, und der ist nicht arg viel jünger als LeBron, der müsste ja erstmal 6 Jahre länger spielen als LeBron um quasi da in die Sphäre zu kommen und müsste dann, glaube ich, jetzt jedes Spiel, also 70 Spiele immer pro Saison machen, was geisterkrank ist, das passiert eigentlich nicht mehr, und da halt 30 auflegen. Bestes Beispiel ist Wemby. Wemby kommt neu in die Liga und ist jetzt der Superstar, ist das Alien. Der müsste 16 Jahre lang immer 70 Spiele pro Saison machen, dürfte sich nicht verletzen, wäre dann, glaube ich, 36, also noch ein, zwei Jahre jünger als LeBron und müsste 35 Punkte pro Spiel machen. Das ist so eine, im Schnitt, das ist so eine andere Liga, das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen, also ich, plakativ formuliert wäre es jetzt, ich glaube nicht, dass jemand kommt und diesen Stat von LeBron schlägt. Das kannst du aber nicht sagen, weil sich die NBA ja schon auch irgendwie dahin entwickelt, dass immer mehr gescored wird und immer weniger Defense gespielt wird. Aber dieses Level von LeBron James, das über jetzt, also, rechnen die Spieler zusammen, einfach über 40.000 Punkte so konstant zu spielen, das wird nicht mehr passieren.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also das ist ja aber auch so ein Ding, du hättest es ja auch nie vorstellen können, dass LBJ halt diese Marke knackt. Und er sagte dann ja selbst auch so, ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich überhaupt mal den Punkterekord knacke und jetzt stehe ich hier und score 40.000 Punkte. Also das ist absolut unvorstellbar. Rekorde sind da, um gebrochen zu werden, war dann glaube ich auch noch ein Schluss, den er gezogen hat. Und irgendwann wird wieder einer kommen, aber ich bin auch der Überzeugung, wir werden das nicht erleben. Und
wahrscheinlich dann, nicht, ne?
Müssen wir dann schon darüber reden, dass wir jetzt gerade auf den Spätherbst eines der größten, wenn nicht sogar des größten aller Zeiten schauen.
Ja, finde ich dann auch, also ich finde das auch ganz, ganz spannend, dass in der Thematik jetzt nicht sofort alle mit dem Goat-Ding um die Ecke kommen, weil, also Michael Jordan hat es eben nicht geschafft, aber das waren auch andere Voraussetzungen und er hat auch ein bisschen weniger dann gespielt oder zumindest auf dem Niveau ein bisschen weniger gespielt. Ich finde es auch einfach gut, dass man das jetzt einfach so, das ist einfach LeBron jetzt. Und lass LeBron LeBron sein, lass Michael Jordan sein und das sind dann trotzdem zwei outstanding Basketballer und dann ist auch hinten raus egal, wer denn vielleicht jetzt der Bessere ist. Für mich musst du mittlerweile jetzt einfach, klar, Michael hat 6 Ringe geholt, für mich musst du mittlerweile bald LeBron James sagen, weil das ist also nochmal ein anderes Level, vielleicht jetzt nicht in der Peak-Form der Beste gewesen zu sein, aber eben auf diese Legacy zurückblicken können und über diese Jahre konstant diese Leistung zu bringen, mit unterschiedlichen Teams, aus komplett unterschiedlichen Verhältnissen Titel zu holen. Und ja, vielleicht ist es dann, man kann mir vorwerfen, gut, du machst hinten raus dann an Zahlen fest. Ja gut, am Ende sind wir im Sport und da darf man es auch gerne mal an Zahlen festmachen.
Wenn wir es an Zahlen festmachen dürfen, dann dürfen wir auch über eine minus 52 reden. Dann dürfen wir über eine sehr devastating Sonntagnacht für dich reden. Also, ich habe kaum einen Read zu diesem Spiel. Das ist wirklich ziemlich schade, weil ich glaube, ich könnte dich damit jetzt gerade ziemlich durch die Suppe ziehen. Aber was genau war da los, dass sich deine dann auch so hochgepriesenen Golden State Warriors für den März jetzt in den 6 Kölsch dann doch direkt mal mit 140 zu 88 komplett abschlachten lassen?
Das Gute ist, ich habe die Diskussion jetzt, ich führe sie nicht zum ersten Mal, sondern musste sie jetzt in den letzten Tagen schon einige Mal. Ich glaube, du warst sogar bei der einen dabei, wo mich Yannick quasi, wir haben Montagmorgen ja immer Redaktionssitzung und ich komme in dieses Meeting rein und muss mir sofort von Alex und Yannick, wobei Alex mich dann sogar ein bisschen in Schutz genommen hat, aber vor allem von Yannick anhören, wie bodenlos denn meine Golden State Warriors waren. Und das Schöne ist, es war ja quasi, also musst du dir vorstellen, Sonntag Pokalfinale, ganzes Spiel, ich weiß aber gut, Warriors spielen um 21.30 Uhr gegen die Celtics. Geiles Spiel, die Warriors eigentlich wieder fit gewesen, die Celtics für mich aktuell das beste Team der Liga, auch schon vor diesem Spiel. Ich habe mich wirklich drauf gefreut, einfach das so ein, der perfekte Abschluss auf ein Wochenende. VfB hat auch noch gewonnen, es war für mich das perfekte Wochenende. Ich gehe in dieses Spiel rein und sie liegen ja schon nach Viertel 1, glaube ich, mit 20 hinten. Und merke dann auch schnell so, das wird heute nichts. Und deswegen, man kann mir jetzt vorwerfen, oder man kann den Warriors vorwerfen, gut, sie verlieren mit 50, sie haben zu schnell die weiße Flagge gehisst und so, bla bla bla. Ich finde es gut, weil das ist was passiert ist, du hast zur Halbzeit gemerkt, gut, wir werden heute nicht gewinnen. Klar, du hättest vielleicht noch spannender gestalten können, aber dann verlieren wir das Spiel hinten raus vielleicht knapp. Haben sie nicht gemacht, sie haben Curry gebencht, sie haben Clay gebencht.
30.
Ja, sie haben Curry gebencht, sie haben Clay gebencht, sie haben Draymond gebencht und haben gesagt, gut, wir lassen uns heute hier abschießen, das passt, geben unseren Superstars vielleicht nochmal eine halbe Nacht mehr Pause. Und ich finde das gut, ich stehe da voll dahinter und ich bleibe weiterhin dabei und das habe ich jedem gesagt. Ich glaube nicht, dass das mit diesem Warriors-Team irgendwas macht. Die werden weiterhin besser werden. Sie sind kein Contender in dieser Saison, aber sie sind weiterhin ein Team, was niemand in den Playoffs haben will. Aber natürlich sieht das kacke aus, wenn du plötzlich mit 50 in der NBA gegen die Celtics verlierst. Und ich will nichts von den Celtics wegnehmen, Mann. Die sind für mich weiterhin das Maß der Dinge.
Ja, vor allem, es ist ja auch das dritte Mal jetzt, dass die Celtics diese Saison mit 50 plus gewinnen. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Zeichen, dass die Warriors in diesem Spiel nichts zu holen hatten.
Also das ist halt auch das erste Mal, aber trotzdem gegen ein Team, das rein theoretisch besser sein müsste. Ich glaube, die ersten beiden Male waren irgendwie gegen die Nets und gegen die Hawks, also Teams, die du auch schon gerne mal aus der Halle schießen kannst. Es passiert eigentlich nicht, dass die Warriors mit 50 verlieren, also ist davor auch noch nie passiert. Ist, glaube ich, das, also das ist der höchste Shootout, den die zumindest jetzt seit langer Zeit hatten. Aber mein Gott, passiert. Und das ist ja das Schöne bei der NBA, so niemand juckt am Ende irgendwie der Ballquotient, sondern es geht einfach nur drum, ja, gewinnst du ein Spiel oder verlierst du ein Spiel. Und da macht es dann auch nichts aus, ob du es mit einem oder mit 50 Punkten gewinnst.
Nö, das stimmt. Und am Ende hast du es gerade auch gesagt, die Celtics sind einfach gerade das fucking beste Team der Liga. Und wenn man da halt auch durch die Ergebnisse guckt, dann ist zwar nicht jedes Spiel plus 50, aber die haben halt auch gut und gerne dann regelmäßig mal plus 20er, plus 30er dabei. Also die lassen in dieser Regular Season halt wirklich absolut gar nichts anbrennen und sind gerade zumindest mal in der Regular Season wenig aufzuhalten, auch wenn das natürlich sich schwierig aussprechen lässt, nachdem du gerade die Warriors mit 50 aus der Halle geschossen hast und dann gegen die Cavs verlierst mit minus 1. Aber
vor allem gegen die Cavs verlierst und also du hast das Spiel nicht gesehen. Ich habe es heute Morgen mir so also ganz reingezogen, weil ich einfach Bock hatte, weil wie gesagt die Cavs habe ich schon letzte Woche gesagt im Podcast sind der heiße Scheiß im Osten und ich liebe, wie die Basketball spielen. Die Celtics waren plus 20 mit 8 Minuten noch auf der Uhr und haben es geschafft, diese Führung zu choken. Und das Beste war, ich weiß nicht, ob du die Clips gesehen hast, Jason und Travis waren da, weil sie ja beide quasi auch so aus Cleveland kommen. Und Travis Kelce hatte die Zeit seines Lebens. Das kannst du dir nicht. Also da musst du dir wirklich nochmal die Clips reinziehen. Er sitzt natürlich sofort courtside und er steht quasi die letzten 5 Minuten mit seinem Bier in der Hand und es ist wirklich ein Bild für die Götter.
Also ich glaube halt, der hat auch seit dem Super Bowl-Gewinn nicht mehr aufgehört zu saufen. Ne?
Ja, zu Recht, Mann. Zu Recht.
Mir ist jetzt letztens auch wieder ein Video eingespielt worden, wie er von der Lombardi Trophy ein Bier trinken wollte und dann nicht gemerkt hat, dass es nicht auf war. Also steht er da so wirklich 10, 15 Sekunden, leckt an dieser Lombardi Trophy und hält sein verschlossenes Bier und versucht es da drüber zu kippen und das unten davon abzutrinken. Und dann bis irgendwann dann merkt, okay, was macht er da eigentlich? Und dann sieht, oh, das Bier ist nicht offen. Warte mal kurz, öffnet ihm das Bier und dann trinkt er da seine 2 Schlücke und wirft es dann überall hin. Also ja, der Mann hat gerade auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Auch die Cavs, du sprichst es an, ne? Die stehen im Osten bei auf Rang 3 mit 40-21. Da kann schon noch viel kommen jetzt diese Saison.
Safe. Hast du Kelce Karriereende gesehen? Die PK?
Nee.
Bangt. Ich habe jetzt auch, also wir werden später mal über deinen Twitter sprechen, weil du ja gestern auch ein bisschen getweetet hast. Ich wusste bis dato noch gar nicht eigentlich, dass du auf Twitter auch so, also du bist ja nicht aktiv, aber du hast zumindest die App. Hier, also Jason Kelce hat jetzt ja quasi dann auch offiziell seine Karriere beendet mit einem, auf eine geile Art und Weise, hat eine Pressekonferenz gegeben, 45 Minuten lang, auch quasi dann eine Geschichte, seine Geschichte vorgelesen und alle waren da und es war heftig. Also das war schon, so muss natürlich so einer auch abtreten und es gab zwei, die ihm da jetzt wieder Selbstinszenierung vorgeworfen haben, sag ich Bullshit, sondern das war einfach, also lass dem doch einmal seine finale Bühne und also es wird ja nicht seine finale Bühne sein, ich habe jetzt schon wieder beim Podcast gesehen, er war jetzt erst wieder in Buffalo und ist durch einen brennenden Tisch gesprungen, also der wird jetzt eine sehr, sehr gute Zeit nach seiner Karriere haben, aber das so nochmal als letzten Vorhang, diese Pressekonferenz zu haben und alle waren da, sein Mom, sein Dad, Travis war natürlich da, Kylie war natürlich da. Das war schon echt immer emotional und ich fand, er hat's einfach echt auf den Punkt gebracht. Er hat diese 45 Minuten genommen, die fangen an natürlich, dass er Rotz und Wasser heult, bevor er überhaupt einen Satz gesprochen hat, weil er ja dann schon so ein bisschen auch der emotionalere von den beiden ist, weil er ist halt der große Teddybär und Travis ist so ein bisschen der coole.
Ach, Taylor Swift trotzdem nicht bekommen.
Und deswegen fand ich das eine sehr, sehr schöne Art und Weise, wie die Karriere zu Ende gehen kann. Und ich finde es auch ein guter Zeitpunkt. Weil viele haben ja gesagt, er hätte schon letztes Jahr aufhören sollen nach dem verlorenen Super Bowl. Aber nein, Mann, dafür war er auch einfach zu gut. Und nochmal zu sagen, ey, gib mir nochmal diese Chance. Die Eagles diese Saison waren eigentlich gut. Hinten raus haben sie es dann einfach nicht mehr aufs Feld gebracht. Deswegen, ich finde, der schafft es zum perfekten Zeitpunkt, jetzt den Schlussstrich zu ziehen.
Nö, sehe ich auch so. Und es ist halt wirklich geil, was Sorglosigkeit mit so eine Art von Mensch macht. Also gar nicht mal zwingend mit so Footballspielern generell, sondern einfach, also die Kelce-Brüder, die bringen ja ihren ganz, ganz eigenen Vibe mit. Die bringen ja ihren ganz eigenen Lebensstil mit. Und wenn du diesen Jungs garantierst, ihr müsst euch im Leben um nichts mehr Sorgen machen. Ihr habt für eure Kinder und die Kindeskinder ausgesorgt. Ihr dürft jetzt einfach Spaß haben. Dann kommt genau das dabei rum, dass du durch brennende Tische springst, dass du oberkörperfrei neben Taylor Swifts Mom stehst und jubelst, weil es den niemand wegnehmen kann, weil dir absolut niemand das strittig machen kann, was du in deinem Leben erreicht hast. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, sich dann da hinzustellen und sich mit einer Pressekonferenz verabschieden zu wollen und dann auch einmal durch das zu gehen, was man dann selbst gemacht hat und worauf man ja auch stolz ist. So, wann ist es vorwerfend geworden? Seit wann muss man sich Vorwürfe machen, wenn man stolz auf sein Lebenswerk ist, wenn man stolz auf seine Karriere ist und das dann halt auch der Welt und seinen Fans mitteilen möchte. Jason Kelce hat verdammt viele Fans und die sind durch Taylor Swift auch nicht weniger geworden, weil wenn du dann deinen Bruder mit Taylor Swift liiert hast und die dann entdecken, okay, der neue Lover von T-Swift, der hat einen Bruder mit einem verdammt großen Herz, ja, da wird er auch viele neue Swifties auf seine Seite gezogen bekommen haben und die sind vielleicht erst seit einem halben Jahr dabei, aber ich kann dir garantieren, da haben viele von geheult und dann ist es doch auch genau richtig so, dass du diejenigen Menschen dann damit abholst und dass du deine Fanbase dann auch zufriedenstellst, also wirklich vollkommen in Ordnung, da dann zu sagen, okay, das ist meine Bühne, ich habe mir diesen Abschied nicht nur gewünscht, ich habe ihn mir nämlich auch verdient und ich darf das machen, weil es ist mein Leben, meine Entscheidung und damit hats off to Jason Kelce und farewell von der Footballbühne.
Safe. Und das, was du gerade gesagt hast, der wird sein Leben jetzt so in maximalen Zügen genießen, natürlich auch viel Family Time haben, die da nicht so viel mitbekommen haben während seiner Karriere, aber also dieser Podcast wird ja nur noch besser werden.
Ich sehe ihn bald in einem Monster-Truck über einen Mini fahren. Also
ich glaube, jetzt wird ja passieren. So viel gute Zeit für so viel guten Content haben. Und dann auch, also die Connection ist auch gut, weil auch das nochmal abschließend zur NBA gestern bei diesem Cash-Spiel. Travis ist quasi der Einheit, der mit dem Publikum spielt und Jason kann das genauso. Aber Jason war dann einfach derjenige, der saß direkt neben ihm und Travis steht quasi diese finalen 5 Minuten. Und Jason Kelce sitzt neben ihm, unterhält sich also mit einem random Fan, der rechts neben ihm sitzt und trinkt halt seine 7-19 Bier. Weißt du, und das liebe ich so an dieser Kombination.
Ja, absolut. Und dann ist es halt auch die perfekt geglückte Kombi. Also ich kann Jason Kelce jetzt wirklich nur raten, dass er sich einen kleinen Jonah Kemper kauft und der die ganze Zeit mit einer Kamera da drauf hält, der seine Ideen umsetzt und die vermarktet. Weil eine größere Plattform als er kriegst du nicht und von da aus kannst du so viel Gutes kreieren. Also der hat jetzt wirklich den perfekten Start in die Karriere als Influencer, aber der coolste Influencer, den es hier gegeben hat.
Ja, und rein theoretisch braucht er es gar nicht, weil er hat's ja schon durchgespielt. Gut, machen wir Amisport zu und reden. Ich habe mir gestern das erste Mal 90 Minuten FC Bayern München angeguckt in dieser Saison und muss sagen,
oh echt? Ja, okay, stimmt.
Ich habe die Leverkusen-Spiele alle nicht. Also gut, ich habe das stimmt. Doch gegen Stuttgart habe ich 90 Minuten Bayern geguckt, aber nicht weil ich Bayern gucken wollte, sondern weil ich Stuttgart gucken wollte. Du hast ja sicherlich auch dir gegeben und ich find's dann schon wieder. Also ich habe nichts anderes erwartet. Das ist rein theoretisch, glaube ich, auch also eine Herangehensweise, mit der man auch ordentlich auf die Schnauze hätte fallen können, wenn man sich die Ergebnisse so anguckt. So Freitag wieder 2-2 gegen Freiburg. Ich muss meinen Take auch zurücknehmen, die Meisterschaft ist hiermit entschieden. Aber ich will jetzt erstmal.
Ja, endlich! Martin zieht 4 Wochen später nach. Obwohl, fairerweise, ich habe am 15. Januar nochmal mein Statement unterstrichen, dass ich daran glaube, dass Leverkusen Meister wird. Und da waren es, glaube ich, nur 2 Punkte Vorsprung. Von daher, ich war schon früh genug Believer. Aber Martin macht das Ding zu. Glückwunsch zur Meisterschaft.
Ja, das ist
B04.
Der Take aus letzter Woche hat schlecht gealtert. Aber ich will gar nicht über die Liga reden. Ich will über diese Bayern reden, die ich, wie gesagt, erwartet habe. Gestern gegen Lazio Rom. Und dann, ich verstehe es nicht. Wie kann so eine Mannschaft, die ich im Nachhinein wirklich gut finde, ich finde die gut zusammengestellt, ich fand die gegen Lazio, das war sehr, sehr gut. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass das irgendwie in die Hose geht. Wie können die wo Immobile in der 36. Da einmal kurz frei durch war. Ja, da hätte es kippen können, aber solche Momente musst du überstehen. Sie hatten dieses Spiel über 90 Minuten im Griff und ich verstehe es nicht. Warum kriegen die das in der Bundesliga nicht hin?
Absolut keine Ahnung. Und das kann ja halt auch niemand beantworten. Vielleicht, weil Thomas Tuchel sich nicht vor jedem Spiel den Zeh bricht, weil dann hätte er genau 10 Spiele, in denen die Bayern gut sind. Er hat ja gesagt, in seiner Motivationsrede vor dem Spiel hat er gegen eine Tür getreten und sich dabei den Zeh gebrochen. Da soll ihm noch mal einer vorwerfen, dass der nicht mit vollem Herzen dabei wäre und dass es ihm doch alles egal wäre, was da in München passiert. Es ist so ein bisschen auch dieses Spiegelbild vom Leipzig-Spiel, wo sie das Spiel halt auch über 90 Minuten unter Kontrolle haben und dann in der Woche drauf verkacken sie es halt gegen Freiburg. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, obwohl doch kann ich, weil gegen Freiburg war ja nur ein Glückstor, weswegen sie dieses Spiel nicht gewinnen. Zitat Thomas Tuchel, Zitat Ende. Dann hast du es aber auch schon genau richtig getroffen. Also die ersten 20 Minuten plätschern da, glaube ich, so ein bisschen vor sich hin. Das sind fairerweise die Minuten, die ich nicht gucken konnte, weil wir noch mit der Virtual Bundesliga unterwegs waren und da relativ pünktlich um 21 Uhr raus waren. Das heißt, danach musste ich zur Bahn und habe dann erst einschalten können. Und da hattest du dann schon das Gefühl, okay, Bayern ist hier in Spielkontrolle, aber dann plötzlich einmal Flanke von der linken Seite und Immobile taucht da frei vor Neuer auf. Und ich glaube, wenn der Ball drin ist, fliegt Bayern raus. Dann schaffen sie es nicht da wieder zurück, weil dafür sind die Bayern gerade nicht selbstbewusst genug, um sich da aus einem Loch zu ziehen. Und um da dann auch tatsächlich wieder zurückzukommen, dann verlierst du ab der 60. Minute auch die Fans, dass die dann anfangen, dich auszubuhen. Und dann wird's ganz schnell auch ganz düster an so einem Abend in München. Und dann sieht's für Deutschland auch richtig kacke aus um diesen 5. Champions-League-Platz nächste Saison. Aber für den Augenblick gewinnen sie dieses Spiel und machen halt auch wieder den Eindruck, dass die Bayern wieder da sind, aber also es ist so konstant inkonstant.
Das glaube ich jetzt auch gar nicht, dass die Bayern jetzt wieder plötzlich da sind oder dass sie jetzt wieder jedes Spiel gewinnen, weil dafür sind sie, wie gesagt, zu holprig generell in dieser Saison. Aber es hat mir nur nochmal gezeigt, dass also dieser Take von mir gar nicht so falsch war, rein theoretisch, dass sie in der Lage sind, an guten Abenden jeden Gegner in Europa zu schlagen.
Ja, natürlich. Dafür sind es ja auch noch die Bayern. Und dafür haben sie auch Harry Kane
vorne drin. Ja, das ist auch wieder, wie der Tore macht, das ist Unfall. So, Guirassy hat auch schon wieder Tore gemacht aus Situationen, wo eigentlich keine Tore fallen. Ich finde es bei Kane auch wieder, also das 1-0, dass er da irgendwie so seinen Kopf noch reinkriegt. Und dann natürlich steht er auch beim 3-0 richtig. Wenn wir jetzt aber über einen Bayern-Spieler reden müssen, und dann sind wir auch schnell wieder bei unserer Thematik, wen lassen wir eigentlich in die Nationalmannschaft? Ich fand Kimmich Rechtsverteidiger okay, weiß aber, warum du da Sorgen hast. Wir müssen einmal über Pavlovic reden, Bruder. Der Typ ist 19 und zerpflückt eines. Also gut, Lazio ist defensiv jetzt. Die sind schon gut, Mann. Das ist eine italienische Mannschaft, die Champions League spielt. Da findest du in Europa nicht arg viel besser. Und der Typ zerpflückt die wirklich.
Ja, er ist halt wirklich einfach scheiße gut. Also er ist ja aber auch dieses Jahr so richtig erst aus dem Boden gesprossen.
Der hat gegen Stuttgart sein erstes Spiel gemacht. Der hat gegen Stuttgart damals sein erstes Spiel gemacht und da dachte ich eigentlich noch, ja geil, Mann, okay, Bayern rotiert ein bisschen durch, spielt hier mit so einem Pavlovic und der war auch schon da, wirklich heftig, aber mittlerweile ist er auf einem Niveau angekommen.
Ja, und dann ist es halt diese Holding-Six-Thematik, die Thomas Tuchel dann ja auch so gerne sehen wollte bei den Bayern und das ist ja auch der Grund, warum er jetzt jedes Spiel spielt, warum er sich seinen Stammplatz erkämpft hat, weil er defensiv einfach genau das ist, was die Bayern gerade brauchen, aber halt auch offensiv seine Akzente setzen kann und unsagbar ballsicher ist. Würdest du mitgehen zu sagen, Jamal Musiala mit Defensivverständnis? Natürlich mit Abstrichen in der Offensive, aber also ich finde, der sieht mit der Ballbehandlung auch schon sehr gut aus.
Ich finde, vom Talentlevel kannst du in eine ähnliche Schublade stecken. Haben ja auch einen, also jetzt was heißt ähnlichen Weg, aber kommen beide dann aus der Bayern-Jugend. Gut, Jamal hat auch lange bei Arsenal gekickt, ich weiß, aber die haben jetzt schon beide dann auch irgendwie diese letzten Feinschliff da in der Bayern-Jugend bekommen und da kannst du den schon auch mal, das passiert nicht so häufig, dass du zwei solche Rohdiamanten innerhalb eines also innerhalb eines Zyklus eben rausziehen kannst. Und die Bayern haben eine sehr, sehr große Zukunft mit den beiden da vor sich. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das ein One-Hit-Wonder ist. Der ist so gut.
Ja, eindeutig. Und wird jetzt natürlich auch, wie jeder Deutsche, der mal zwei gute Spiele macht, aber er macht es jetzt halt schon ein bisschen länger. Wird dafür den Nazi gehandelt, aber will ich auch nicht sehen. So, dafür ist es zu früh und dafür muss er sich erstmal bei den Bayern halt auch über Saisons hinweg dann etablieren und festspielen. So, es ist noch kein EM-Kandidat, aber tendenziell ist er auf jeden Fall jemand, der uns in Deutschland auf kommende Zeit sehr, sehr viel Freude bereiten wird, weil er dieses Bayern-Spiel jetzt schon bereichert und er auf jeden Fall einer der Lichtblicke in den letzten 5 Wochen gewesen ist. That's for sure.
Apropos EM, also wir machen das Thema jetzt nicht nochmal auf, aber ich habe viel Rückmeldung. Ich habe ein bisschen diskutiert mit ein, zwei Hörern, also vor allem auch mit Yannick, aber dann auch noch mit ein, zwei hier aus meiner Bubble, die den Podcast auch hören. Dieses EM-Aufstellungsthema, das eckt an. Das wird noch eine große, große, große Sache. Ja. Du kennst ja auch die Calcio-Jungs, also Jungs von Calcio Berlin. Ja. Die haben jetzt auch ihre Reaktion. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen der Running Gag in Fußball-Deutschland. Ja, man muss warten, bis man sich eine Meinung bildet, bis Calcio dann das Video hochgeladen hat. Und die haben es dann auch mal so ein bisschen durchgespielt. Das wird echt noch ein... Also, ich nehme auf jeden Fall eine Aussage zurück. Ich bleibe weiterhin dabei. Goretzka wird dabei sein. Ich glaube nicht, dass Gündogan und Kroos zusammenspielen. Das habe ich letzte Woche falsch gesagt. Aber ich freue mich generell auf dieses ganze Hin und Her, weil der deutsche Kader und wer da dann 2024 im Sommer spielt und wie sie denn dann spielen, in welcher Formation, mit welchen Namen. Viel Spaß, Julian Nagelsmann.
Also das wird, also vor allem halt ja auch, weil dir da drei Jungs fehlen, die du in den Kader mitnehmen darfst. Ich glaube, grundsätzlich ist es eher mal positiv tatsächlich, dass es nur noch ein 23-Mann-Kader ist und kein 26er mehr, weil du dich dann halt im Vorfeld entscheiden musst und mit dieser Entscheidung leben musst. Und dann musst du aus diesen 23 Jungs wählen und ja, hast da dann halt nicht nochmal die drei mehr, die Ansprüche auf Startplätze haben. Weil wir hätten in Deutschland 30, die Anspruch hätten, auch berechtigten Anspruch, Startelf zu spielen. Und das fängt ja schon bei drei Torhütern
aber
an.
Aber das ist also ein gutes Zeichen eigentlich. Weil ist es nicht so, dass das die letzten Jahre immer so war? Weil schon die letzten, wenn du mal die letzten Jahre so in Richtung Platz 20 bis 23 geguckt hast, das hat schon abgeflacht im Gegensatz zu anderen Nationen. Deswegen, ich habe rein theoretisch das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht wieder sehr, 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 also argwöhnisch formuliert, der deutsche Kader ist besser als die letzte, also ist der beste deutsche Kader seit 2016, sage ich. Egal, wer da am Ende dabei sein wird.
Und vor allem hat es, also ich habe dieses Mal auch endlich wieder das Gefühl, dass du da nicht 23 Superstars rumrennen hast. Weil das war 2018 der Fehler. Du hattest halt 2018 ja auch international dieses Gefühl, okay, der deutsche Kader ist besser als das, was 2014 gewonnen hat. Und vom rein Nominellen her müssen die Jungs hier weiterkommen als eine Gruppenphase und tendenziell auch weiter als ein Halbfinale. Also alles unter Finale wäre für diesen deutschen Kader eine Enttäuschung. Wie es dann weiterging, wissen wir alle. Aber du hast halt jetzt dann Jungs dabei, die ohne Star-Allüren anreisen. Da rede ich über einen Jamal Musiala, da rede ich über einen Florian Wirtz, da rede ich potenziell auch über einen Robert Andrich. Also guck mal den 2014er Kader an. Da hattest du ja so viele, in Anführungsstrichen, Ergänzungsspieler, die für die erste Elf keine Rolle gespielt haben. Nehmen wir einen Christoph Kramer, nehmen wir einen Erik Durm, nehmen wir einen Kevin Großkreuz, nehmen wir einen Roman Weidenfeller. Das sind ja alles Jungs, die diesen Kader besser gemacht haben, aber halt auch, indem sie nicht die allerersten Startelf-Ansprüche hatten. Und ich glaube, da haben wir dieses Jahr wieder 5, 6, 7 Namen dabei, die tendenziell ergänzend kommen können, aber halt auch genauso Druck auf die Startelf machen, nur ohne Ansprüche zu hegen. Und ich glaube, das ist verdammt gut für ein Teamgefüge.
Geil, da bin ich, glaube ich, 100% dagegen. Weil ich glaube, dadurch, echt? Dass der, ich weiß, wo du herkommst, ich glaube aber dadurch, weil, so wie du es jetzt auch erzählt hast, dadurch, dass der Kader in der Breite so gut ist, wie er noch nie war, oder so gut sein wird, wie er noch nie war, werden natürlich auch viele Leute Anspruch auf eine Startelf haben. Weil, fang doch mal an. Also, es wird nicht Kroos und Gündogan in einem System geben. Jetzt sind wir wieder, also,
aber
ich will das Thema, nein, also, ich will das Thema heute noch nicht aufmachen.
Du musst da aber wenigstens kurz mal deine Meinung dazu erzählen, weil du kannst jetzt nicht das, was du letzte Woche so verteidigt hast, einmal negieren und dann sagen, ich rede aber nicht drüber.
Nein, das will ich auch gar nicht machen. Ich will bloß, du hast nachher noch einen Termin und ich will nicht schon wieder ausufern. Also ich kann es mir nicht vorstellen, Kroos und Gündogan, weil du hast es mir eigentlich sogar schon richtig prophezeit, das ist zu offensiv. Du brauchst einen defensiven Abräumer neben Kroos und Kroos bekommt für mich den Vorzug. Und das ist dann entweder Anton Stach, der da viel genannt wird, das ist für mich immer noch Goretzka oder dann eben Robert Andrich. Deswegen, das wird schon mal nicht funktionieren, aber das ist ja dann schon mal Thema Nummer 1. Gündogan als Kapitän setzt sich nicht einfach so mir nichts, dir nichts auf die Bank.
Ja.
Und dann mach's mal offensiv weiter. Für mich muss Musiala und muss Wirtz in der Startelf stehen, weil sie sind spielerisch das Beste, was wir offensiv seit langer, langer Zeit haben. Na gut, wer setzt sich denn dann auf die Bank? Ein Serge Gnabry, ein Leroy Sané, ein Thomas Müller. Ich will jetzt nicht sagen, dass die von vornherein dann irgendwie Druck auf Nagelsmann machen, so von wegen, ey, lass mich spielen oder ich bin nicht dabei, aber das sind auch schon viele Unruheherde, weil das sind jetzt ja Spieler vom Namenkaliber, die setzen sich nicht einfach so auf eine Bank. Deswegen, ich weiß, was du meinst, 2014 waren viele dabei, die dann irgendwie wichtig fürs Teamgefüge waren. Ich finde es rein theoretisch besser, wie es jetzt ist, dass du auch wirklich Qualität auf der Bank hast, aber das kann schon auch noch einen großen, großen Clash geben.
Willst du den nächsten Hot-Take hören, wenn nicht mit zur EM kommt?
Ja, gib mir nochmal einen Hot-Take, vielleicht gebe ich dir da auch wieder die nächste 20-Euro-Wette.
Du hast ihn gerade
genannt. Ja, gut. Aber das ist kein Hot-Take für mich. Also rein theoretisch, ja, weil die Offensive ist heftig besetzt, aber das wäre ein Name, der dann zu Hause bleiben müsste. Serge Gnabry, der noch vor einem Jahr wirklich heftig war, aber mittlerweile auch, wenn man ehrlich ist, bei den Bayern keine Rolle mehr spielt.
Ja, hat er jetzt auch sehr, sehr viel dann wieder mit Verletzungen zu kämpfen in den letzten 2 Jahren generell, ne? Und deswegen ist er da auch nie in den Rhythmus reingekommen. Aber Gnabry, bin ich mir sicher, dass der nicht mitkommt. So, Thomas Müller wird dabei sein. Wir brauchen jetzt noch nicht wieder anfangen über den
Wir sagen die ganze Zeit, wir wollen nicht anfangen. Aber es ist ein geiles Thema. Ich liebe das da jetzt schon.
Ja, 100%. 100%. Und ich freue mich auch schon drauf. 15. März wird wieder nominiert. Und es ist die letzte scheiß Kader-Nominierung vor der EM. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wie wichtig diese Kadernominierung auch wird, weil auch
mir
wenn
sind die Spiele noch ein Ticken wichtiger als die Kadernominierung, sage ich dir ehrlich, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, schon Und trotzdem ist es die letzte Chance für bis dato noch nicht Nationalspieler, sich für die Nazio zu beweisen. Gut, okay, ne? Du wirst ja wahrscheinlich dann erstmal deinen 30er-Kader benennen, damit auch dann erstmal wieder trainieren und den dann streichen. Und da hast du dann deine Streichkandidaten, da kannst du dann noch ein paar Jungs ausprobieren. Aber da werden jetzt keine Weltwunder mehr entstehen. So, wer bis Ende März noch kein Länderspiel gesammelt hat, wird nicht mit zur EM fahren. Das ist ja jetzt kein Weltwunder. Aber wir reden immer noch darüber, dass ein Waldemar Anton einer der besten Verteidiger der Liga ist und der hat noch kein Länderspiel. Ja, also
Gleiches kannst du über Mittelstädt sagen. Die beiden werden hundertprozentig mitkommen. Die beiden sind auch in meiner. Und da, also es gibt natürlich auch schon meine
Startelf. Werden sie jetzt im März nominiert?
Ja. Ja, aber sie werden nominiert und dann. Aber das machen wir jetzt wirklich noch nicht, dass wir jetzt unsere Startelf durchgehen. Und das ist ein gutes Thema. Einer Woche ist es soweit. Dann wird nominiert. Dann können wir ein bisschen mehr über den Kader philosophieren. Ich will einmal noch kurz Bundesliga machen.
Aber also wird nächste Woche Freitag nominiert, das heißt, wir reden in zwei Wochen drüber.
Stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja. Hast du recht. Ich will einmal kurz Bundesliga machen,
Bank. Auch da, ich will nicht wieder zu viel Cross-Promo machen, aber wenn ihr mehr Nazio-Talk hören wollt, den gab's am Montag dann schon in meinem anderen Podcast. Da habe ich dann auch meine Startelf aus dem Bauch raus einmal aufgestellt. Ich bin zufrieden, sagen wir es so.
Oh, die will ich eigentlich auch wissen, deine Start. Aber ich will sie noch nicht jetzt wissen, weil ich hab's mit Yannick durchgespielt. Wir haben uns wirklich, also, die übelsten Beleidigungen an die Köpfe geworfen, weil der Typ hat wirklich keine Ahnung vom Fußball. Und denkt
sehr, und Yannick ist mir ja auch direkt wieder in die DMs geslidet, ne? Der ist dann da drauf gegangen, weil du wolltest die Goretzka-Wette ja nicht eingehen.
Ja, hat er erzählt.
Und Yannick dann, bangt, ich mach das, 50 Euro, jetzt. Und ich so, okay, gut, da bist du mir ein bisschen zu sicher, gehen wir auf ein Zwambo. Und dann sind wir auf eine Zwambo-Wette gegangen. Ich habe ein Zwambo drauf, dass Goretzka nicht mitkommt. Und ich fühle mich auch sicher.
Ja, gut. Also mein Hot-Tag wäre, Goretzka wird Startelf spielen, aber da will ich mich nicht noch zu weit aus dem Fenster legen. Und wir werden das machen. Wir werden das in den nächsten Wochen machen. Das ist ein guter Cliffhanger. Und dann auch gerne, also noch nicht jetzt für diese Woche, aber wir wollen natürlich dann auch eure Startelf hören. Weil es macht sehr, sehr viel Spaß, über dieses deutsche Nationalmannschaftsteam zu reden und dann auch hoffentlich mal auch wieder aus sportlicher Sicht ein, zwei Erfolge aufzufangen.
Ihr habt jetzt zwei Wochen, packt sie in den Discord. So. Bundesliga.
Gut, Bundesliga. Weil ich habe schon wieder DMs bekommen es waren rein theoretisch sogar dieselben zwei, die mir damals geschrieben haben am Anfang der Saison, Mann, ihr redet zu wenig über Stuttgart. Und ja, wir haben die letzten Wochen wieder nicht über Stuttgart geredet, weil es sich rein theoretisch, also, das klingt jetzt wieder so dumm.
Es hat sich normalisiert.
Wie?
Es hat sich normalisiert.
Ja, also es klingt halt so maximal abgehoben, aber es ist so. Es hat sich normalisiert. Ja. Und es ist trotzdem noch ein weirdes Gefühl. Vor allem, ich hatte diesen Samstag wieder, die haben ja 18:30 gespielt und wir haben Training geguckt in der SAP-Arena. Und diese Momente, ich sitze in dieser leeren SAP-Arena und gucke dann Stuttgart gegen Wolfsburg. Das war auch schon wieder. Die spielen so gut, denkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Die spielen wie eine Spitzenmannschaft, gewinnen sie ein Spiel gegen Wolfsburg. Ich weiß, Wolfsburg ist diese Saison eigentlich erst, aber rein theoretisch ist Wolfsburg echt ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, frag mal in Dortmund nach, das ist nicht so leicht. Und du hast als VfB-Fan
aber Gebe ich diese Saison nicht. Also sonst ja, aber also die letzten zwei, drei Jahre schon auch wieder nicht. So ehrlich muss man sein.
Aber trotzdem ist in Wolfsburg ist jetzt nicht so wie in, ja keine Ahnung, ich will jetzt, also rein theoretisch wie in Darmstadt oder so. Das ist ja schon ein anderes Auswärtsspiel, was du als, vor allem als VfB Stuttgart nicht normal gewinnst und dann diese Art und Weise.
Heimtabelle ist Wolfsburg 14.
Ja, okay, das klingt, wow. Das klingt wirklich schlecht. Aber die waren auch
ja. Also,
ja, vielleicht war Stuttgart dann nicht so gut. Aber worauf ich raus will, ist dieses, es darf sich nicht normalisieren und für mich normalisiert sich das auch weiterhin nicht, weil rein theoretisch ist es also wirklich jedes Wochenende ist es was Besonderes, wenn die so gut sind und ich lasse da auch nichts drauf kommen. Aber es ist trotzdem, also es ist ein einziger Fiebertraum mittlerweile. Wir haben 50 Punkte. Wir sind der beste Tabellendritte, den es nach dem 24. Spieltag jemals gab.
Und wir reden auch immer noch darüber, dass der VfB Stuttgart in diesem Jahrhundert schon Meister geworden ist.
Ja.
Und sie spielen gerade die beste Serie der Vereinsgeschichte. Also normalerweise stehst du mit 50 Punkten nicht auf Platz 3. Und das zeigt dann halt auch mal das Niveau, was da vorne vorgelegt wird. Und das zeigt halt auch, dass die Bayern nicht so Trash-Ass sind, wie sie dann gemacht werden. Ja. Statistisch ist Thomas Tuchel, glaube ich, einer der Top 6 Trainer der Bayern-Geschichte. Stuttgart... Wir müssen uns nicht damit anfreunden, wir haben uns schon längst damit angefreundet, dass diese Truppe nächstes Jahr Champions League spielt.
Da will ich noch nichts von hören. Da bin ich weiterhin abergläubisch.
Ist in Ordnung. Dann darfst du dir gerade mal kurz die Kopfhörer rausnehmen, weil du hast jetzt gerade 7 Punkte Vorsprung vor einem nominellen Nicht-Champions League-Platz und du hast, jetzt muss ich rechnen, du hast 13 Punkte Vorsprung vor dem 6. Platz und der 5. wird ja eventuell reichen für eine Champions League Qualifikation nächstes Jahr, weil da ja der neue Modus kommt und da wird ein bisschen aufgestockt. Top 2 Teams, Top 2 Ligen kriegen einen extra Platz und da ist Deutschland gerade sehr gut im Rennen. Und deswegen wird dieser Fiebertraum allmählich halt auch real. Also da darfst du dann langsam auch mal aufwachen. Und dann bin ich gespannt, wie sich der Kader nächste Saison zusammensetzt. Aber es ist auf jeden Fall schon ein herausragendes Märchen, was die Jungs schreiben. Und es macht doch als Nicht-Stuttgarter unfassbar viel Spaß, den Jungs zuzugucken.
Ich habe jetzt wirklich, und das ist keine Lüge, ich habe wirklich von ein, zwei jetzt schon zu hören gekommen. Und ich sag dann immer so, ey, mach mal halblang, weil ich bin wirklich, und auch wenn man mir das nicht glauben mag, weil ich immer so aus dem Front-Office natürlich auch bekomme, der hebt schon wieder ab mit seinen Stuttgartern. Ich bin eigentlich der noch auf dem Boden bleibt, wenn ich dann wieder höre, ja, ihr seid natürlich das nächste Dortmund und so. Ja, mach mal halblang, Dortmund hat das über Jahre hinweg dann gespielt. Und trotzdem muss man ja schon sagen, du hast jetzt gerade diese 13 Punkte angesprochen, du musst dich schon anstrengen, das noch zu verspielen. Also du musst dich ja wirklich noch anstrengen, das noch zu verspielen, weil rein theoretisch, du bist jetzt ja in keinem Matchup krasser Außenseiter, außer jetzt gegen in Leverkusen. Ja, da bist du krasser Außenseiter. Aber selbst ein Heimspiel gegen Bayern, sage ich jetzt ja nicht, das ist jetzt kein 10-90 Matchup, sondern eher so ein 40-60 Matchup.
Ja, und das ist auch nicht übertrieben. Also du hast da schon realistische Chancen, was mitzunehmen. Vor allem, weil bis dahin Stand jetzt die Saison ja auch schon entschieden ist für die Bayern. Und guck dir mal die letzten Jahre an, als es für die Bayern um nichts mehr ging. Also dann wird da halt auch irgendwas passieren und dann gehen die da jetzt auch nicht mehr mit voller Manpower ran, weil es für die Bayern eine andere Situation ist. So für die ist es, wenn die Saison nicht mit der Meisterschaft endet, dann ist es eine verlorene Saison und das wird sich auch auf dem Platz widerspiegeln. Und für Stuttgart, die werden ja trotzdem mit 110% diese Saison zu Ende spielen. Also denen ist es ja scheißegal, ob Platz 3 gesichert ist. Die sind ja so froh, dass sie endlich halt mal wieder auf diesem Niveau performen können. Das ist ja, also ich habe es ja gerade schon angesprochen, es ist 20 Jahre her, dass Stuttgart Meister gewesen ist. Das ist dieser Verein nicht mehr gewöhnt. Und diese Spieler, die da auf dem Platz stehen, die kennen das nicht. Mit Abstrichen vielleicht bei Dan-Axel Zagadou, der das Ganze in Dortmund dann schon mal miterlebt ist, wie es dann ist, oben mitzuspielen. Aber die anderen, die haben ja auf so einem Niveau noch nie gespielt und das ist nicht übertrieben. Also auch ein Alex Nübel, der vielleicht mal im Bayern-Kader stand, ist ja jetzt niemand, der es weiß, wie es ist, ein Stammspieler bei einem absoluten Top-Club zu sein. Und das ist der VfB aktuell. Und dann ist es halt eine komplett andere Herangehensweise. Und ich sehe das nicht unrealistisch, dass Stuttgart dann am Ende den Bayern da auch Punkte klaut. Und ja, dann wirst du dir irgendwann auch tatsächlich mal die Termine für nächstes Jahr von September bis Dezember angucken müssen. Wir machen ja auch viel Virtual Bundesliga, ne? Und Tim Latka ist einer unserer Hosts, ist Streamer, YouTuber und auch Content Creator. Und der Junge, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, die wurden vor der Saison nach ihren Verfügbarkeiten gefragt und er hat sich alle Dienstage und Mittwochs, die im DFB-Pokal bis zum Finale gehen, freigehalten, weil Schalke ja eventuell die Chance hätte, da zu spielen. Und wenn er das für Schalke macht, dann wirst du das definitiv für den VfB auch mal eintragen dürfen.
Das ist gut, dass er sich für ein mögliches Pokal-Halbfinale des FC Schalke 04, das dann auch irgendwie hier schön freigehalten hat. Sehr gut gemacht, ja. Tim. Daumen nach oben. Er kann sich immer, ich sag jetzt nichts mehr über Relegationstermine und so. Das ist, weil Schalke auch, wollte gerade sagen, hier Schalke, wir haben euch gebasht, 3-1 gegen Pauli gewonnen zu Hause, das ist sehr, sehr gut gewesen. Ich wollte noch einmal, bevor ich jetzt irgendwie den kurzen Fußballabgleich machen, weil es sind schon wieder wilde Dinge passiert. Ich habe am Samstag, ich war auf dem Weg nach Mannheim, ich habe die gute alte SWR1, bei uns ist ja dann der SWR, bei euch ist es, keine Ahnung, HR, NDR, bla, also auf jeden Fall Stadionkonferenz, 15:30.
Ja, hessischer Rundfunk, richtig, das ist hier in Köln.
Ja, wir haben doch safe auch irgendwelche Hessen als Hörer.
Ja, okay, na gut, ich dachte, du meinst bei mir.
Ja, bei dir ist es dann WDR1 oder nenn's wie du es willst. Du weißt ja, was ich meine. Ich habe die gute alte Stadionkonferenz gehört, wusste nicht, wie es steht und es ist passiert, dass die nach einer halben Stunde die Ergebnisse durchgegeben haben und dann kommt da einfach Darmstadt gegen Augsburg 5-0. Und dann sitzt du halt so in deinem Auto und fährst so weiter und denkst so, ja, das arme Darmstadt gegen Augsburg. Mhm.
Ja, und Samstag war tatsächlich auch mal wieder einer der Tage, wo ich eine Kombi-Wette abgeschlossen habe und naiv genug bin ich bei Darmstadt gegen Augsburg auf unentschieden gegangen. Es hat 13 Minuten gedauert, bis ich diese Hoffnung begraben habe, weil ich aber auch Konferenz nebenher laufen hatte und Bruder, war Darmstadt einfach scheiße. Also die waren ja wirklich so komplett kacke. Das ist nicht Bundesliga-tauglich. Das muss man dann leider einfach so klar formulieren, dass da wirklich Fehler in der Abwehr gemacht wurden. Die machst du in der F-Jugend und die machst du vielleicht noch bis zur D-Jugend, aber ab der C-Jugend wirst du dafür ausgewechselt. Und das Innenverteidiger-Duo wurde ab Minute 30 auch schon einmal komplett durchrotiert, weil es nicht ging. Also es war wirklich an Bodenlosigkeit nicht zu überbieten. Klaus Jasula spielt da Pässe, die mit einer Lustlosigkeit in Richtung eigenem Keeper getreten werden, dass Augsburg nicht mal gut sein musste, um 6:0 zu gewinnen. Und das sagt schon eine ganze Menge über den Gegner aus. Also Glückwunsch an Köln und Mainz. Einer von euch wird Relegation spielen, weil von unten kommt kein Druck mehr. Also Darmstadt habe ich ehrlich gesagt abgeschrieben.
Und das ist halt das Ding. Ich würde eigentlich in vielerlei Hinsicht dir zustimmen und trotzdem, das ist auch schon wieder so ein Schneckenrennen und ich kann es das erste Mal so sagen, weil der VfB nicht wirklich dabei ist. Aber guck dir das doch mal an, Darmstadt, das sind nur 4 Punkte bis zum FC und der bekleckert sich jetzt in dieser Rückrunde auch nicht mit Ruhm. Mainz gewinnt dieses Spiel gegen Gladbach eben nicht, so die drei werden einfach bis zum Ende da unten drin hängen und dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand anderes noch reinrutscht. Das ist...
Nee.
Das ist dann auch, ich wollte gerade sagen, die Lücke ist zu groß. Es sind auch nur noch 10 Spieltage. So eine Bundesliga-Saison geht dann auch immer echt schneller rum, als man denkt. Für mich war es quasi, also gefühlt war es gestern, als dann irgendwie noch so Winterpause war. Deswegen. Ja. Aber das wird, aber mal gucken, wer am Ende auf 16 landet. Und ja, viele würden jetzt Darmstadt rausnehmen, aber es sind nur 4 Punkte und hätten eigentlich, wenn es diese Handspielregel nicht gäbe, hätten die in Bremen 3 Punkte geholt. Weißt du? So schnell kann es dann auch wieder gehen.
Ja. Stimmt schon, also meiner Meinung nach trotzdem schon richtig, dass dieses Tor in Bremen da aberkannt wurde, aber ist ein anderes Thema, brauchen wir jetzt nicht mehr aufmachen, ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich glaube, Mainz wird's, Köln wird direkt runtergehen, weil Mainz mir die letzten Wochen auch viel, viel besser gefallen hat als der FC. Jetzt kommt am Wochenende erstmal, kommen da die Bayern, das heißt, da haben die Mainzer sich vielleicht schon abgeschrieben, aber direktes Duell zwischen Mainz und Köln steht am 31. Spieltag an. Von daher, da kann auch noch... Da wird noch ein bisschen was passieren. Ein letztes Fußballthema, was wir noch besprechen müssen. Jude Bellingham köpft Real Madrid zum Sieg und es wurde 2 Sekunden vorher abgepfiffen. Das war wirklich, also Real Madrid spielt gegen Valencia. War das Villarreal?
Ja, Valencia. Man muss es eigentlich wirklich gesehen haben. Das wäre wieder rein theoretisch ein Clip, den ich euch im Discord zur Verfügung stellen müsste. Mal gucken, ob ich es mache.
Ja.
Aber das
den,
war
den
also...
gibt's auch auf Twitter und Insta und eigentlich überall. So, wir können es ja einmal kurz nacherzählen. Eckball für Real Madrid, 7 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, 98-40 waren schon gespielt.
Weit drüber.
Das heißt, aber es gab noch einen Strafstoß in der Nachspielzeit und einen On-Field-Review. Das heißt, es wurde dann noch ein bisschen Zeit geklaut. Real Madrid führt diese Ecke aus. Die Ecke wird halbherzig in Richtung Seiten ausgeklärt. Da kommt ein Madrilene wieder an den Ball. Der flankt instant in die Mitte. Bellingham köpft, aber während der Ball in der Luft war, pfeift der Schiedsrichter ab. Also wirklich, der Ball fliegt in den 16er rein und Bellingham erzielt das vermeintliche Siegtor. Aber du hast es schon gehört, also es war vorher abgepfiffen, aber du kannst da nie im Leben abpfeifen. So, man weiß nicht, was passiert wäre, weil die Hälfte der Abwehr hört dann auf zu verteidigen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen.
Ich glaube nicht, dass sie den verteidigt hätten bekommen, selbst wenn sie sich... Also die Flanke war wirklich eine 10 von 10. Man muss zur Verteidigung sagen, also ich habe mir den Clip jetzt auch also quasi gezwungenermaßen relativ häufig jetzt angeguckt, weil du kommst eigentlich nicht drum rum. Er pfeift quasi genau in dem Moment ab, in dem die Flanke geschlagen wird. Also ist jetzt nicht so, dass der Ball in der Luft ist, er pfeift ab und Bellingham macht das Tor, sondern es sind 2 Sekunden sind dazwischen. Es sieht ultra dumm aus. Also du denkst wirklich, der Typ hat da seine Aktien im Spiel. Und also klar, viele sagen, ja gut, guck doch mal, die verteidigen nicht mehr. Aber wie willst du die Flanke verteidigen? Das ist eine perfekte Flanke, Bellingham ist frei, da wäre niemand mehr hingekommen. Und diese Reaktion ist halt Gold. Ne? Bellingham macht das Tor und checkt erstmal gar nicht, dass es nicht zählt, sondern freut sich halt so kurz diese 1-2 Sekunden, weil er denkt, man, er hat das 3-2 geschossen, für Real wäre das huge gewesen. Klar, die haben ein bisschen Vorsprung, aber auch da geht es eben um die Meisterschaft. Und dann diese Leere, die dann so 5 Sekunden später kommt und diese Fassungslosigkeit, wenn du checkst, dieses Tor zählt nicht. Und ich will gar nicht wissen, was das, also wie ich reagiert hätte, wenn das irgendwie mit meinem Verein passiert wäre, weil das ist eine Szene, passiert ja eigentlich nicht. Und ich verstehe auch nicht, weil als Schiedsrichter, du weißt, lass doch diese Flanke drin. Ich glaube, niemand hätte gemeckert, weil gut, es ist viel passiert in dieser Nachspielzeit. Du hättest das schon rechtfertigen können, dass diese Flanke noch durchgeht. Warum pfeifst du da rein?
Ja, also das ist wirklich wichtig, Tuerei, sich da dann in diese Szene nochmal einzuschalten, und es ist regeltechnisch auch nicht abgedeckt. Also es ist nicht regeltechnisch abgedeckt zu sagen, okay, die Ecke hat ihre Wirkung erzielt und der Ball ist rausgeklärt. Diese Regel gibt's bei einem Elfmeter, dass du, wenn der Elfmeter geklärt wurde, dann nicht noch den nächsten Angriff und noch den nächsten Angriff spielen lassen musst, aber nicht bei einer Ecke. Und das ist wirklich bodenlos, da abzupfeifen. Aber Bellingham sieht dann rot. Das war auch wild. Aber diese Rudelbildung und alles, was dann kam, war eine Szene für die Götter. Ihr werdet es gesehen haben. Und wenn nicht, versorgt euch Martin mit dem Bildmaterial. Und entsprechend muss ich's hier cutten, weil ich muss weiter in Meeting. Und sage vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns nächste Woche.
Macht's gut. Ciao, ciao.